Grüß Gott und herzlich willkommen. Hier ist die katholische Presseschau im April mit dem Rückblick auf die wichtigsten kirchlichen Themen des Vormonats. Mein Studiogast heute ist die Redaktionsleiterin der Fernsehredaktion des St. Michaelsbundes im Erzbistum München, Andrea Hagen. Herzlich willkommen.
Willkommen.
Der Krieg in der Ukraine hat die Presseberichterstattung im vergangenen Monat dominiert. Wie das Domradio Köln berichtet, hat das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not gleich zu Beginn der russischen Invasion ein erstes Hilfspaket von 1 Million Euro für die Kirche in der Ukraine bereitgestellt. Das wurde im vergangenen Monat weiter aufgestockt auf 1,3 Millionen Euro. Das Geld kommt direkt Bischöfen, Priestern und Ordensfrauen im Kriegsgebiet und in der Flüchtlingshilfe zugute. Hier sehen Sie Bischof Honcharuk aus Charkiw im vom Bomben beschädigten Dachgeschoss seines Bischofshauses, Ordensfrauen im Luftschutzkeller ihres Klosters in der Ostukraine, Priester, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um unter Beschuss Hilfsgüter in den Vororten von Kiew zu verteilen, und Mutter und Tochter, die in einer kirchlichen Flüchtlingsunterkunft in der Westukraine Zuflucht vor dem Krieg gesucht haben. Neben dieser tatkräftigen Hilfe ist das wichtigste Mittel der Kirche das Gebet. Für den Frieden gebetet haben im vergangenen Monat Millionen Gläubige in ganz Europa. Der Höhepunkt dieses Sturmgebets war am 25. März die Weihe Russlands und der Ukraine an das unbefleckte Herz Mariens durch Papst Franziskus im Petersdom in Rom. Die ukrainischen Bischöfe hatten den Papst um diese Weihe gebeten. Während die Kirche also tatkräftig half und betete, übte sich die Nachrichtenagentur dpa in kritischer Berichterstattung. Umstrittenes Gebet für Russland und Ukraine in Rom und Köln, titelte der dpa-Bericht, der exakt so in mehreren deutschen Leitmedien übernommen wurde. Umstritten sei das Gebet in der Kirche nach Meinung des im Bericht zitierten Dogmenhistorikers Michael Seewald wegen angeblicher antirussischer Klischees und weil man jemand anderen zwangsweise vor Gott bringe. Zitat: Das ist Ausdruck einer Hilflosigkeit. In dem Moment, in dem man politisch keine Möglichkeit zur Einflussnahme mehr sieht, wendet man sich an das Jenseits. Frau Hagen, ich persönlich fand diese Reaktion auf die Weihe etwas befremdlich. Der Papst ist jetzt ja kein Politiker, sondern für die Transzendenz zuständig. Ihm wegen dieser Weihe jetzt die Flucht ins Jenseits vorzuwerfen, fand ich angesichts der gewaltigen kirchlichen Hilfsanstrengungen für die Ukraine schon unfreiwillig komisch. Wie empfanden Sie diesen Beitrag?
Ich muss sagen, solche Rituale wie die Weihe von Ländern, die verbunden sind mit einer Bitte auch. Das sind Rituale, die die Menschen einfach nicht mehr verstehen. Ich denke da nur auch an die Jungfrauenweihe von unserem Kardinal. Da stellt sich jemand, eine Frau, ganz bewusst in den Dienst Gottes und weiht ihr Leben. In dem Fall geht es um Länder. Man hat sich Maria auserkoren, man stellt sich unter diesen besonderen Schutz, man wendet sich hin. Viele haben gebetet, wie Sie es auch gerade gesagt haben. Und da könnte man ja auch gleich weitermachen und sagen, ja, was ist mit Wallfahrt, was ist mit Kerzenanzünden, was ist mit Fatima? Man kann alles in Frage stellen, sicherlich. Bloß denke ich, hier dieses Gebet zu sprechen, diese Länder unter den Schutz zu stellen, da dem Papst eine Flucht ins Jenseits anzusprechen oder anzudichten, das finde ich einfach nicht gut. Ich denke mir, das Erste, was ich gemacht habe, auch als es wirklich losging mit dem Krieg in der Ukraine, war tatsächlich bei uns in der Pfarrkirche eine Kerze angezündet. Und ich finde, beten ist etwas, was uns Christen einfach hält. Und daran würde ich auch festhalten und das einfach auch verteidigen.
Aber es scheint immerhin so, als hätte die Kirche hier ein bisschen mehr erklären müssen. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis.
Ich denke auch, ja.
Dass sich Papst Franziskus während des Ukraine-Kriegs keineswegs ins Jenseits flüchtete, zeigte auch der intensive Dialog mit der russisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Gemeinsam mit Ökumene-Kardinal Kurt Koch sprach der Papst am 16. März mit dem Moskauer Patriarchen Kyrill und dessen Außenamtsleiter Hilarion Alfeyev. Franziskus liest Patriarch Kyrill die Leviten, titelte die katholische Wochenzeitung Die Tagespost daraufhin. Der Papst habe als Ergebnis des Gesprächs festgehalten, dass die Kirche nicht die Sprache der Politik, sondern die Sprache Jesu verwenden müsse und dass die Kirchen gerufen sind, zu Frieden und Gerechtigkeit beizutragen. Die Kriege sind immer ungerecht. Der Geist, der uns eint, verlangt von uns als Hirten, den Völkern zu helfen, die unter dem Krieg leiden. In der offiziellen Stellungnahme aus Moskau, in der das Wort Krieg nicht vorkommt, heißt es, beide Seiten betonten die außerordentliche Bedeutung des laufenden Verhandlungsprozesses und brachten ihre Hoffnung auf die baldige Verwirklichung eines gerechten Friedens zum Ausdruck. Ein sehr diplomatischer Austausch, den einige wegen seiner relativen Ergebnislosigkeit kritisierten, der aber zumindest die Gesprächskanäle offen hielt. Patriarch Kyrill blickte sehr positiv auf das Treffen zurück, wie die Tagespost weiter berichtete. Kyrill habe betont, zwischen ihm und Papst Franziskus bestehe ein hohes Maß an Übereinstimmung und Verständnis. Sein wichtigster Eindruck sei, dass unsere Gesprächspartner sich nicht von uns entfernt haben und nicht zu unseren Feinden geworden sind. Sehr problematisch ist aber die Sicht des Patriarchen auf das ukrainische Volk. Seiner Meinung nach seien Russen und Ukrainer ein Volk, die ein gemeinsames historisches Schicksal teilten. Die russische Kirche sei aufgerufen, die geistige Einheit des russischen und des ukrainischen Volkes als ein einziges Volk zu bewahren. Frau Hagen, dieser völkische Gedanke, die Ukraine heim nach Russland zu holen, war ja eine Triebkraft für die russische Invasion. Spricht hier auch das Moskauer Patriarchat der Ukraine das Existenzrecht ab?
Also meiner Meinung ganz deutlich. Ich finde, Kyrill hat in seinen Aussagen und in seiner Meinung ein ebenso verqueres Bild von der Ukraine, von Ukraine und Russland, wie es auch Putin hat, meiner Meinung nach. Also allein schon dieses Wort Krieg nicht in den Mund zu nehmen, finde ich indiskutabel. Ich halte ihn wirklich für einen Vasallen der Gewalt, der es weiter treibt mit seinem religiösen Impetus. Und er ist ja selbst einer, ich meine, diese Absage Homosexualität oder diese ganze westliche Welt. Also er spricht deutlich der Ukraine das Existenzrecht ab. Und es hat ja, ich glaube, es waren 4 Tage nach dem Kriegsbeginn, hat unser Kardinal Marx ja auch an Kyrill appelliert, doch diesen Krieg wirklich zu beenden. Und ich meine, wenn der Patriarch findet, dass ein Gesprächskanal, dass es gute Gespräche waren, okay, man sollte Gespräche, glaube ich, nie abbrechen lassen und diesen Kanal immer offen halten. Aber dann muss ich auch sagen, dann muss eine Meinung auch wirklich so sein, dass sie ja der Wahrheit und der Realität entspricht. Und das erlebe ich also bei Kyrill in keinster Weise. Ein Mensch, der auch da das westliche Leben ja irgendwie verteufelt, aber seinerseits auch sehr in einem großartigen Reichtum lebt. Also da muss ich sagen, da habe ich kein Verständnis dafür.
So kritisch die Haltung des Moskauer Patriarchats auch gesehen werden muss, anscheinend hat der fortdauernde Dialog des Vatikans doch zarte Früchte getragen. Wie das Internetportal katholisch.de berichtet, hat der russisch-orthodoxe Außenamtschef Hilarion Alfejew die Vertretung der katholischen Bischöfe bei der EU gebeten, sich bei ihren Gesprächspartnern gegen eine weitere Eskalation der gegenwärtigen Lage einzusetzen. Es gelte, Gesprächskanäle zu schaffen und offizielle und inoffizielle Verhandlungen zu organisieren. Im Unterschied zu früheren Äußerungen von Patriarch Kyrill enthält der Brief Hilarions keine Schuldzuweisung an den Westen oder die NATO. Allerdings heißt es, die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland seien an einem toten Punkt angelangt. Frau Hagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Moskauer Patriarchat nichts ohne Putins Zustimmung unternimmt, macht dieser Aufruf zu Verhandlungen jetzt ein bisschen Hoffnung auf ein Ende der Eskalation?
Ich habe auch jetzt die Presse in den letzten Tagen gelesen. Die Hoffnung auf ein Ende der Eskalation darf nie aufhören, definitiv nicht. Aber allein schon zu sagen, es sei an einem toten Punkt, ist für mich schon eine Aussage, da ist ja schon ein Fixum festgestellt. Es ist an einem toten Punkt. Und es ist immer die eine Seite, die einen Punkt feststellt und sagt, da sind wir, und die andere zieht nach. Also ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, auch ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wird auch der Westen und es wir irgendwie am Nasenring durch die Manege geführt, und man sagt immer so ein bisschen, da machen wir wieder ein bisschen, dann kommt da wieder. Dann kommt wieder, ich denke, christlich gesehen, Hoffnung darf man einfach nie aufgeben. Aber wir reagieren auf diese ganzen unverschämten Forderungen. Und wie gesagt, das mit diesem toten Punkt, hier führt einfach Moskau die Regie. Und ich kann nur hoffen, dass es irgendwie einen wirklichen Punkt gibt, wo man wieder zueinander findet, weil dieses unermessliche Leid, das ist kaum mehr zu ertragen.
Die Einheit der Kirche ist Papst Franziskus ein Herzensanliegen. Um diese Einheit zukunftsfähig zu gestalten, setzt er nicht nur die Ökumene mit Moskau fort, sondern auch den synodalen Reformprozess in der Weltkirche. Gegen den synodalen Weg in Deutschland haben sich im März aber die nordischen Bischofskonferenzen aus Schweden, Norwegen, Dänemark, Island und Finnland gewandt. In einem offenen Brief an die Deutsche Bischofskonferenz heißt es, man mache sich Sorgen um die Richtung, die Methodik und den Inhalt des synodalen Wegs in der Kirche in Deutschland. Hinsichtlich der bisher gefassten Beschlüsse des synodalen Wegs heißt es, es ist wohl kaum der Fall, dass eine Verarmung des Glaubensinhaltes zu einer neuen Fülle kirchlicher Vitalität führen wird. Und die nordischen Bischöfe zweifeln an der Verwurzelung des synodalen Wegs im betenden Gottesvolk. Es ist unsere Erfahrung, dass die Katholiken, die das Leben unserer Pfarreien und Gemeinschaften gestalten und tragen, nicht dazu neigen, Fragebögen auszufüllen oder an Debattenrunden teilzunehmen. Frau Hagen, wie berechtigt ist Ihrer Meinung nach der Vorwurf, der synodale Weg sei eine Veranstaltung außerhalb der betenden Kirche?
Also das finde ich absolut anmaßend, sowas zu sagen. Dass jemand außerhalb der betenden Kirche ist, das kann, glaube ich, keiner von einem anderen behaupten. Und da war die Deutsche Bischofskonferenz, glaube ich, schon wirklich nicht amused. Ich meine, der Duktus des Briefes aus Polen, der war dann irgendwie noch ein bisschen schärfer oder noch ein bisschen härter. Und damit hat sich ja ein zweiter Nachbar jetzt schon mal an Deutschland gewandt und gesagt, also so geht's ja wohl wirklich nicht und was da kommen mag. Es ist sicherlich kein leichter Weg und ich glaube, auch unsere Bischöfe hier oder wir müssen lernen, mit diesen neuen Methoden umzugehen. Da werden Leute befragt. Ich meine, das ist eine ganz andere Struktur. Aber zu sagen, dass es keine Möglichkeit gibt, darüber eine kirchliche Erneuerung zu definieren und zu bekommen, das halte ich einfach für nicht berechtigt. Also ich muss sagen, ich sehe dem Ganzen schon sehr positiv entgegen. Und ich denke immer, wenn jemand auf jemand anderen sieht und sagt, du, so kannst du es nicht machen, finde ich das nicht so ganz in Ordnung.
Sind wir mal gespannt, wie die weltkirchliche Synode dann weitergeht. Nehmen wir die weitere Entwicklung auf jeden Fall mit in unser Gebet. Das war die katholische Presseschau im April. Ich bedanke mich bei Andrea Hagen, Redaktionsleiterin in der Fernsehredaktion des St. Michaelsbundes im Erzbistum München für die zweite Meinung. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.